ich habe tatsächlich ein bisschen Angst. Ich habe Schweißperlen auf der Stirn, weil ich noch nicht weiß, wo wir heute landen. Die Problematik ist nämlich folgende. Wenn ich Ihnen erzähle, über welchen Text ich heute mit Ihnen mich unterhalten möchte, habe ich Sorge, dass Sie vielleicht gleich wegschlafen werden. Es geht um die Geschichte des Zachäus. 4000 Mal allein im Kindergarten und Kindergottesdienst erzählt bekommen, nachgespielt, nachgetanzt, ausgemalt, sich mit Egli-Figuren hinterhergeworfen, was auch immer. Sie kennen diese Geschichte. Ja? Deshalb meine Bitte ist, bleiben Sie bei mir. Bleiben Sie wach. Der erste Zuspruch, wir haben 3 Punkte, dann wissen Sie ungefähr immer, wo wir sind. Ja? Können Sie irgendwann wissen, wann es wieder aufwärts geht. Ja? Und das zweite Versprechen ist, ich lande ganz woanders. Ja? Ich habe 17 Jahre in der Kirchengemeinde gearbeitet und einmal kam eine Dame, die hat das als Kompliment gemeint, kam am Ende des Ausgangs zu mir und wir in der Bayerischen Landeskirche, wir haben eine klare Vorgabe, was über welchen Text wann gepredigt wird. Und die hat gesagt, Herr Weiß, ich bewundere das, wie Sie sich immer den Predigtext des Sonntags vornehmen und dann ganz woanders landen. Also von dem her, bleiben Sie gespannt, wir landen ganz woanders heute. Und damit wir recht nah am Urtext bleiben, nehme ich meine Lesebrille. Lukas 19. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer, der Zöllner und der war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre. Und er konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Da sie das sahen, murrten sie alle und sie sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es 4-fach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Lebendiger Gott, wir wollen dich bitten, dass du uns heute Morgen unsere Ohren öffnest, damit wir hören können, wie deine Jüngerinnen und Jünger hören. Öffne unseren Mund, damit wir das sagen, was du uns heute Morgen sagen willst. Und schenk uns nicht nur ein offenes Ohr, damit wir hören, nicht nur einen offenen Mund, damit wir drüber reden, sondern schenk du uns den hoffnungsvollen, den guten, lebenszugewandten Glauben, damit wir hören, darüber sprechen, aber da vor allem auch danach handeln, so wie Jüngerinnen und Jünger in dieser Welt gerufen sind zu handeln. Amen. Wir sind in verrückten Zeiten. Ich habe versprochen, 3 Punkte, also 3 verrückte Punkte. Und manchmal muss man sich ja auch so ein bisschen seine Grundeinstellung, das, was man immer geglaubt hat, immer gedacht hat, ein bisschen verrücken lassen. Wenn wir Bußgeschichten hören, ja, Zachäus ist eine Bußgeschichte, wenn wir Buße hören, dann klingelt bei uns immer die große Moralglocke. Und das Spannende ist, wir finden sehr, sehr oft, wenn es darum geht, um Buße, das Wort Metanoia. Luther übersetzt das mit tut Buße. Also wir hören da, na, haben wir jemand was angestellt und dann macht er das nicht mehr und dann ist alles gut. Das ist ein ganz anderes Wort. Metanoia steht für denkt höher, denkt größer, denkt anders von Gott im Wissen, dass Jesus Mensch geworden ist, um uns zu zeigen, dass Gott viel höher, viel größer von uns denkt, als wir das glauben. 3 verrückte Punkte. Erster Punkt, verrückt, dein Bild von Gott hat viel mehr mit dir zu tun als mit Gott selbst. Verrückt, dein Bild von Gott hat viel mehr mit dir zu tun als mit Gott selbst. Ich reise gerade auch mit einem Vortrag über den Umgang mit Angst durchs Land und ich mache dann immer bei diesem Vortrag gerne ein Spiel. Ich sage so, jetzt machen wir mal 5 Freiwillige, mehr oder weniger Freiwillige. Wir spielen das nur, keine Angst, auch heute Morgen wird das nicht passieren. Und wir würden mal 5 Stühle hier hinstellen. fünf Freiwillige, platzieren wir auf diese fünf Stühle und dann sitzen die da und denken, es ist alles wunderbar. Und dann fange ich an und krame in meiner Hosentasche und wir überlegen mal, was habe ich da alles? Und da finde ich vielleicht Autoschlüssel, da finde ich vielleicht ein Handy und da finde ich, ah, überraschend, auch eine Vogelspinne. Also, keine Sorge, ich habe sie vorher extra im Auto gelassen. Nein, mein Schatz. So, fünf Leute. Ich gehe mit dieser Vogelspinne zu diesen fünf Leuten und zeige fünf Leuten diese Vogelspinne. Eine Bedrohung, fünf Menschen, eine Bedrohung, fünf verschiedene Reaktionen. Von, ui, wie süß, darf ich mal streicheln? Bis schreiend aus dem Saal rausrennen. Eine Bedrohung, fünf verschiedene Reaktionen. Dein Bild von Gott hat viel mehr mit dir zu tun als mit Gott selbst. Angst ist das Ergebnis einer Bewertung. Und eine Bewertung erfolgt in einer Einschätzung. Ist das eine Bedrohung für mich oder ist das keine Bedrohung? Ist das gut für mich, ist das nicht gut für mich? Ist das lebensbedrohlich für mich oder nicht? Und dann dementsprechend flüchte ich oder bleib stehen. Verrückt, dein Bild von Gott hat mehr mit dir zu tun als mit Gott selbst. Bonhoeffer sagt mal, einen Gott, den es gibt, den gibt es nicht. Einen Gott, den es gibt, den gibt es nicht. Komisch. Was haben wir denn jetzt schon wieder mit Bonhoeffer ausgefressen? Bonhoeffer definiert sehr wohl, dass er einen sehr lebendigen Gott hat. In seinem Credo definiert er, ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist. Also er ist greifbar für ihn. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Und dann sagt Bonhoeffer, einen Gott, den es gibt, den gibt es nicht. Kennen Sie das? Man geht durch sein Leben und vielleicht hat man das Glück und macht eine zärtlich vorsichtige Gotteserfahrung, wann auch immer. Und dann will man diese Gotteserfahrung, dieser Schmetterling, der gerade auf der Hand gelandet ist, am besten in eine Box einsperren. Und das ist die Art und Weise, wie Gott ist. Nur so ist Gott. Und dann läuft man rum und zeigt allen und schau, so ist Gott. Und dann wird man auch sehr eingeschränkt und sagt, du übrigens, wenn du Gott erleben willst, so musst du Gott erleben. Ein Gott, den es gibt, den gibt es nicht, sagt Bonhoeffer. Dann, wenn wir versuchen wollen, Gott einzusperren, fliegt er wie der Schmetterling davon. Martin Luther sagt, in der Gottesbegegnung haben wir eigentlich zwei Probleme. Also Problem eins ist, entweder wir sehen Gott als viel zu groß an, viel zu allmächtig, viel zu heilig und wir sind doch viel zu schwach, viel zu klein und wir haben doch gar keine Möglichkeit, gar kein Anrecht, gar keine Berechtigung, diesem großen Gott zu begegnen. Also versuchen wir es erst gar nicht. Oder das andere Problem ist, wir halten uns für viel zu groß. Und Gott, für was brauchen wir Gott? Wir schaffen das doch allein in unserem Leben. Einen Gott, den es gibt, den gibt es nicht. Ich bin vom Grundberuf evangelischer Diakon, war 17 Jahre in der Kirchengemeinde und Heiligabend haben wir es immer krachen lassen. Da war ein großer Gottesdienst, viele hundert Leute kamen und irgendwann war es auch so, ich habe ein Jahr vorher angekündigt, ich war von den 17 Jahren die Hälfte nur zur Hälfte da, weil ich dann schon mit den Konzerten unterwegs war und irgendwann haben wir es ein Jahr vorher angekündigt, dass wir jetzt gehen und ich ganz in die Selbstständigkeit gehe. Und irgendwann kam dann ein letztes Mal das und irgendwann auch ein letztes Mal Heiligabend-Gottesdienst. Und unser Sohn war gerade ein bisschen was über zwei. Meine Eltern kamen zu Besuch, haben auf ihn aufgepasst, sind mit ihnen an den Spielplatz gegangen, haben Schneemann gebaut. Und irgendwann sagt meine Mutter zu unserem Sohn, Emil, komm, wir gehen jetzt in den Gottesdienst. Da erzählt der Papa den Leuten was und die Mama singt da was. Heute ist ein großes Fest, der Herr Jesus hat Geburtstag. Was sagt unser Sohn mit zwei? Jesus? Kenne ich gar nicht. Ja. Ich habe das sofort bei der Begrüßung der Gemeinde gebeichtet und Buße getan. Ich habe gesagt, ich habe als Kirchenmann und als Vater maßlos versagt. Muss jetzt beruflich was anderes machen. Vielleicht Künstler oder so. Jesus? Kenne ich gar nicht. Also bevor sie sich Sorgen machen, ein paar Tage später waren wir im Skiurlaub, sind in eine große katholische Kirche gegangen, war eine lebensgroße Krippe aufgebaut und unser Sohn steht davor und fängt an zu singen, Maria und Josef betrachten es froh. Schweiß abgewischt, alles gut gelaufen wieder. Jesus? Kenne ich gar nicht. Jetzt würde ich mal spannend machen, nicht nur die Frage, wer will nachher Pizza und bringt sein Handy mit, sondern die Frage ist, kennen Sie Jesus? Meine Güte, wie viele 180-prozentige 100-Punkte-Antworten werde ich jetzt gleich nach vorne gerufen. Natürlich kennen Sie Jesus. Gottes Willen, wer würde sich das dann trauen, anders zu beantworten? Ich finde die Antwort von unserem Sohn gar nicht so doof. Ich merke, wie oft wird der Name Gottes, der Wille Jesu, was Gott in dieser Welt will, wahnsinnig schnell von Kanzeln, Kathedern, nicht Kathedern, das war ein anderes Wort. So, manchmal auch bei Kathedern, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber gut, witzig, so ein Versprecher hatte ich noch nie in der Predigt. Also muss ich gleich aufschreiben, ich mache so einen regelmäßigen Podcast, das finde ich gut. An dieser Stelle, danke Herr für diesen, ich habe mir schon gefragt, was nehme ich nächste Woche auf? Also gut, danke. Was wird alles erzählt im Namen Gottes? Ja? Wo wird Gott, ich muss mich jetzt selber erst neu sortieren, weil ich arbeite, wo wird eigentlich Gott, mit Gottes Namen, was ist in diesem Land allein schon im Namen Gottes alles gemacht worden? Wie viele Kriege wurden geführt? Wie viele Menschen wurden in der Seelsorge gesagt, du, Gott will jetzt das von dir? Und ich denke mir immer, wow, anspruchsvoll, dass du so eine gute Standleitung hast, dass du sowas behaupten kannst. Ich möchte ehrlich gesagt lernen zu sagen, Jesus, mal ganz ehrlich, ich kenne dich gar nicht. Ich möchte nicht voreingenommen in diesen Tag gehen und sagen, ja, ich weiß ja schon, was du mit mir vorhast. Gott, ich weiß ja schon, was läuft. Wie arm ist Leben und wie arm ist Glaubensleben, wenn wir mit dieser Einstellung in unseren Lebensalltag gehen. Wie arg begrenzen wir Gott und die Gottesbegegnung, wenn wir in den Tag reingehen und sagen, Gott, übrigens, hier ist mein Tagesablauf und übrigens an dieser Stelle kannst du dich einreihen und übrigens von 8 bis 8.15 Uhr habe ich stille Zeit, wenn du was sagen willst, hier, mach schnell, ich muss in die Arbeit, ja, so. Ein Gott, den es gibt, den gibt es nicht. Ein Gott will erfahren werden. Verrückt, dein Bild von Gott hat viel mehr mit dir zu tun. Jemand hat mal gesagt, die Theologie eines Menschen wird vom Großteil seiner Biografie bestimmt. Ich möchte lernen zu sagen, Jesus, ganz ehrlich, ich kenne dich gar nicht, aber ich will dich kennenlernen, zeig dich mir doch. Und ich möchte natürlich von den Ressourcen und den Geschichten unserer Glaubensväter und Mütter zehren. Natürlich möchte ich mich festklammern an den Schätzen, die wir hinterlassen haben. Sie haben schon gemerkt, ich bin großer Bonhoeffer-Fan oder wenn man Texte von Paul Gerhardt liest und. Das sind Glaubensschätze. Natürlich ist es was Großartiges, dass wir Glaubensväter und Glaubensmütter haben, die uns in unseren Rucksack Dinge mitgegeben haben, Worte mitgegeben haben, die uns Formulierungen schenken, dann, wenn wir selber vielleicht keine Worte mehr finden. Aber ich möchte lernen zu sagen, Jesus, ich kenne dich gar nicht. Mutter Teresa ist durch die Straßen Kalkuttas gegangen, immer mit dem Gedanken im Herz und im Kopf, ich bin gespannt, in welchem Menschen mir Jesus heute begegnet. Einen Gott, den es gibt, den gibt es gar nicht. Hiob sagt mal, ich kannte dich vom Hörensagen. Wenn ich die Frage stellen würde, kennen Sie Jesus? Uns stellen würde, was würden wir antworten? Und wie viel von dem, was wir antworten, wird nachgesprochen sein, nacherzählt sein? Und wie vieles von dem, was wir nachsprechen, nachreden und sagen, so ist Jesus, wird sich wahrscheinlich wunderbar anhören, so lange, bis wir es abgleichen mit der Realität des Lebens. Erster Punkt, dein Bild von Gott hat mehr mit dir zu tun als mit Gott selbst. Zweiter Punkt, oh, der klingt sehr abgedroschen, aber das Leben ist hart. Zweiter Punkt, verrückt, Gott will dir persönlich begegnen. Was für ein abgedroschener Punkt, den Sie bestimmt noch nie in einer Predigt gehört haben. Aber die Frage ist, was heißt das eigentlich, dass Gott mir persönlich begegnen will? In Lukas 18 fragt Jesus den blinden Bettler so eine komische Frage. Er fragt, wer weiß es? Ich habe nichts verstanden, aber die Antwort war richtig. Ja, super. Herr, ich will deutlicher sprechen. Nein, er sagt, was sagt er? Was willst du, dass ich dir tue? Entschuldigung, der Typ ist blind und er bettelt. Also zumindest zwei Punkte hätten wir relativ schnell geklärt. Ja, so. Und plötzlich wird es spannend, dass der Punkt, Jesus möchte dir persönlich begegnen, Gott möchte persönlich in deinem Leben begegnen, kein oberflächlicher Punkt ist, den wir auch, wenn wir ihn schon tausendmal in Predigten gehört haben, mal schnell abarbeiten wollen. Und sollte dieser Punkt in der Predigt kommen, heben wir schnell unser Bekehrungszeugnis mit Ort, Datum, Uhrzeit und Fingerabdruck hoch. Sondern was heißt denn das, wenn es einen Gott, den es nicht gibt, einen Gott, den es gibt, nicht gibt, ein Jesus, der tagtäglich neu einem Menschen begegnet. Was heißt denn das für die Frage, Gott will mir persönlich begegnen? Jesus fragt, was willst du, dass ich dir tue? Ich habe in den letzten Jahren auch viel Paarberatung gemacht und ich habe in den letzten Jahren eine Bauernregel in der Paarberatung entwickelt. Je lauter es in den ersten Stunden zugeht, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Paar zusammenbleibt. Ja, so. Und einmal war ein Paar bei mir und es war ein kräftiges Fernsehtennis. Ja? Also ein Schlagabtauch, 20 Minuten, wobei der Ball ging immer nur in eine Richtung. Die Frau hat den Mann 20 Minuten sowas von runtergeputzt. Ja? Und das erfüllst du mir nicht und das machst du nicht und da bist du nur eine Enttäuschung und was weiß ich. Ja? Also 20 Minuten, nach 20 Minuten habe ich ganz vorsichtig, ja, Stichwort Angst, ja, ganz vorsichtig den Finger gehoben. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, darf ich ganz kurz auch was fragen? Ja. Sie haben jetzt 20 Minuten gesagt, welche Bedürfnisse und was Sie alles von Ihrem Mann nicht bekommen. Nur eine Frage, wissen Sie eigentlich selber, was Sie wollen? Was Sie brauchen? Und während ihr gerade noch die Tränen runterlaufen, fängt sie plötzlich zum Lachen an und sagt, jetzt haben Sie mich erwischt. Wie oft haben wir Wünsche, Wünsche an Gott, Wünsche an unsere Partner, Wünsche an unsere Arbeitgeber, Wünsche an die Menschen, mit denen wir unterwegs sind, Menschen, von denen wir so gerne Fürsorge hätten, eine Zuwendung hätten. Und wie sehr sind wir enttäuscht, wenn die Menschen uns das nicht geben können. Wie sehr sind wir enttäuscht, wenn Gott uns enttäuscht, weil er scheinbar schweigt, weil er scheinbar nicht so, wie wir es doch immer gehört haben, antwortet. Weil er nicht so mir begegnet in den Gebetserhörungen, die sonst, also nicht hier in der Gemeinde, das ist was anderes, aber in allen anderen Gemeinden so, an Gebetserhörungen erzählt werden. Ja, ich bin viel unterwegs und dann höre ich manchmal Sachen und dann denke ich mir, oh, und wann kommt jetzt das Krokodil und wie auch immer so. Ja. Was für eine Messe. Ich war neulich auf einer Konferenz eingeladen, habe da gesprochen und habe da Musik gemacht und dann waren da auch so Gebetserhörungen geschehen. Und da kommt eine Frau hoch und erzählt, wie lange sie gebetet haben, dass sie Kinder bekommen. Und das war eine ganz spannende Geschichte. Und dann formuliert sie den Satz und sagt, dann hat es endlich geklappt. Und dann haben wir gewusst, ja, es ist so, Gott zeigt sich Ehepaaren, indem sie Kinder bekommen, dass er sie segnet. Und ich musste mir neue Schuhe kaufen, weil meine Zehennägel haben sich so aufgerollt, die waren kaputt nachher. Also. Was macht denn das mit den Menschen, die da unten sitzen, die, weil sie keinen Partner haben, weil das biologisch nicht funktioniert, weil das aus verschiedensten biografischen Umständen nicht möglich ist, keine Kinder haben? Was ist denn das für ein Satz? Gott möchte dir persönlich begegnen. Und damit ist nicht ihr Bekehrungszeugnis gemeint mit Datum, Uhrzeit und irgendwas, sondern es ist die Frage, wo in deinem Alltag, nicht irgendwann vor 20 Jahren, sondern heute, was heißt das? Was will dir Gott heute sagen? Und die Frage ist, was willst du eigentlich von Gott? Um das rauszufinden, ist natürlich die spannende Frage, erstmal rauszufinden, wer bin ich? Und wir haben das ja, wie gesagt, nicht hier in der Gemeinde, aber in allen anderen Gemeinden, wir machen das ja so gern, auch in unseren Gemeinden, also in unserem Arbeitsplatz ist es ja klar, aber in Gemeinden auch, wir spielen ja gern so ein bisschen Gemeinde-Olympiade. Ja, so. Also wir kommen in die Gemeinde und dann haben wir mit Gebetserhörung, zeigen wir ja, wer wir sind. Ja, so. C.G. Jung unterscheidet mal das Ich von dem Selbst. Er sagt, das Ich ist wie so eine Häuserfront. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, manche davon scheinen alt genug dafür zu sein. Es gab mal eine Sparkassenwerbung. Mein Haus, mein Auto, mein Garten. Ja? Wissen Sie noch? So, na hier, meine Frau, mein Segelschiff und dann ging es weiter. So, ja. Manchmal kommt mir das in Gemeinden auch so vor. Mein Haus, mein Auto, mein Garten, meine Gebetserhörung, das und mein Glaube. C.G. Jung sagte, er unterscheidet zwischen dem Ich und dem Selbst. Das Ich ist wie eine Häuserfront, so wie wir uns präsentieren, so wie wir gerne wären, so wie wir uns gerne darstellen, so wie wir gerne gesehen werden würden von anderen. Und das Selbst ist was ganz anderes. Er sagt, das Selbst ist wie ein Adler und der fliegt los. Und er fliegt über unsere Häuserfassade, er fliegt über unser Dasein, er fliegt über unseren Außenanstrich und er fliegt über unsere ganze Lebenslandschaft. Und dort sieht er alles, was dazugehört. Da sieht er die fruchtbaren Äcker und er sieht die dürren Wüstenlandschaften. Er sieht die hohen Gipfelkreuze, unsere Gipfelerlebnisse des Lebens. Und er sieht die dunkelsten Täler und alles. Und alles gehört dazu. Alles gehört zu uns. Alles sind wir. Wenn wir Gott begegnen wollen, dürfen wir alles sein. Ich kriege ganz viel so Coaching-Werbung und. Es geht immer um Veränderung. Und ich merke auch in den Beratungsgesprächen, wie schwer es für Menschen manchmal ist, sich zu verändern. Ich stelle da immer gern den Begriff der Verwandlung daneben. Jemand, der sich verändern will, der sagt, das ist nicht gut in meinem Leben und letztendlich bin ich nicht gut. Und wenn ich das verändere, wenn ich das geschafft habe, wenn ich das erreicht habe, wenn ich den Job habe, wenn ich das Ziel erreicht habe, wenn ich das und das mache oder auch nicht mehr mache oder wie auch immer, dann habe ich mich verändert. Dann ist das gut. Dann ist nicht nur das gut, dann bin ich gut. Die Verwandlung ist was ganz anderes. Sich verwandeln zu lassen heißt, ich stelle mich in das Licht der Liebe Gottes und weiß, ich bin und bleibe ein geliebtes Kind Gottes. Da kann kommen, was will. Da müssen sie jetzt durch. Weil plötzlich zerbröselt ihr Bekehrungszeugnis. Ob sie sich bekehrt haben oder nicht, hat mit der Liebe Gottes nichts zu tun. Tut mir leid. Schade, ne? Wir sitzen ja so gerne hier drinnen und dann sagen wir, oh komm, gut, dass die Vorhänge offen sind, die Nachbarn da draußen, die sind nicht hier. Jesus begegnet Menschen, der reiche Jüngling. Und der reiche Jüngling geht weg, der macht nicht das, was Jesus ihm empfohlen hat. Und dieser liebe Jesu diesem Mann gegenüber tut das keinen Abbruch. Verwandeln heißt, ich stelle mich in das Licht der Liebe Gottes mit allem, was zu mir dazugehört. Mit allem, was auch sein darf. Mit allem, was zu mir gehört. Da muss ich nichts anders darstellen, wenn ich in meine Gemeinde gehe oder wenn ich irgendwo anders bin. Ich darf sein und weil ich sein darf. Und ob mir Leben gelingt oder Leben nicht gelingt, das unabhängig von Gottes Liebe ist und diese Liebe bleibt, darf ich mich von dieser Liebe verwandeln lassen. Wie oft sind Menschen bei mir während der Gemeindezeit in Seelsorge gekommen und man hat gemerkt, weil sie sich nicht getraut haben, das zu benennen, was sie eigentlich betrifft, ist das, was sie unter den Teppich gekehrt haben, einfach nur größer geworden. Schöner mathematischer Effekt. Kennen Sie vielleicht aus Ihrem eigenen Leben. Dritter Punkt. Sie merken, Zielgerade. Dritter Punkt. Verrückt. Jesus entschämt. Um nochmal zu sehen, was Jesus macht, müssen wir nochmal in der Bibel ein paar Takte zurückblättern. Wir sind mitten im Garten Eden. Eva hat gerade Adam gefragt, Adam, liebst du mich? Adam hat gerade gesagt, ja, wen denn sonst? So muss man sich so den Alltag vorstellen. Und die haben ja so ein bisschen Zeit im Paradies verbracht und sie wissen alle selber, ja, irgendwann kommt der Moment, was für eine zärtliche Geschichte wir bekommen erzählt, Gott geht durch den Garten Eden. Und er stellt die schönste Frage überhaupt, Mensch, wo bist du? Mensch, wo bist du? Das ist die schönste Frage, die wir in dieser Bibel entdecken. Warum? Und warum glauben wir das erstmal nicht? Warum? Naja, wir haben seit Kindergottesdienstzeiten diese Frage moralisch abgespeichert. Klar, die haben ja was angestellt. Also deshalb verstecken sie sich auch. Luther übersetzt zu zärtlich, denn sie erkannten, dass sie nackt waren. Beschämt versteckt sich der Mensch. Und beschämt verlässt der Mensch das Paradies. Wenn wir schauen, was in dieser Beschämung passiert, müssen wir mal eine Generation weiterschauen. Kain und Abel, beide arbeiten, beide sind fleißig, beide strengen sich an, beide wollen was tun. Und vielleicht kennen Sie das aus Ihrem eigenen Leben, wenn man was macht, dann will man auch gesehen werden. Dann will man auch gewertschätzt werden dafür. Dann will man auch, dass jemand die Leistung wahrnimmt. Dann will man sehen, wie sich jemand bemüht, das anerkennt. Das ist ganz komisch, das eine wird anerkannt, und das andere wird nicht anerkannt. Und die Verletzung ist so groß, dass der eine dem anderen eins auf den Deckel gibt. Der Mensch in der Sehnsucht, gesehen zu werden. Und was macht der Mensch ein ganzes Altes Testament lang in dem Versuch, gesehen zu werden? Er strengt sich an, versucht sich an Gesetze zu halten, versucht das und. Bis zu dem Moment, in dem wir ins Neue Testament blicken und die Jesus-Begegnungen uns begegnen. Und ich liebe die Jesus-Begegnungen. Das sind Kindesbeinen anschauen. Ich habe das Glück, als Kind die schon ins Herz gepflanzt bekommen zu haben. Ich finde diese wunderbar, diese Begegnungen. Warum? Also für mich als Kind gab es zwei Instanzen. Es waren die Jesus aus den Jesus-Geschichten aus dem Kindergottesdienst und es war der katholische Stadtpfarrer Meier. der war aus meiner damaligen Perspektive wahrscheinlich so 4 Meter groß oder so. Habe hochgeguckt im Kindergarten. Und der war der Stadtpfarrer Meier, der hatte eine ganz langsame und liebevolle Sprache. Das war für mich so der Inbegriff der Gottvater. Ja, so. Aber gut, war katholisch halt. Sonst wegen konnte das nicht sein. Aber nein. Habe ich nicht gesagt, das Presse da. Nein. Jemand von der Idea da, nein, wird man sofort nein. So, Jesus kommt und wenn wir schauen, wie Menschen ein ganzes Altes Testament lang versuchen gesehen zu werden, versuchen ihr Leben auf die Reihe zu kriegen, versuchen zu gestalten, versuchen zu machen. Und es gelingt aber nicht. So, und jetzt kommt Jesus. Und jede einzelne Geschichte, können Sie nachblättern, finden Sie keine andere. Jede einzelne Geschichte dieser Jesus-Begegnung ist eine entschämende Geschichte. Ich habe es gestern Abend schon gesagt, Zachäus. Nicht, du bleibst jetzt so lange da oben sitzen, bis du dein Leben irgendwie auf die Reihe kriegst, bis kommst du runterkommen, dann schau mal, wie es weitergeht. Nicht, Zachäus, komm runter, 97 Psalmen, geh mal in den Tempel, wenn du die auswendig kannst, dann glaube ich, gibt es für dich noch Hoffnung. Nein. Zachäus, ich sehe dich da oben. Ich sehe deine Ängste, ich sehe deine Bedürfnisse, ich sehe deine Sehnsüchte. Ich sehe, wie du versuchst, dieses Leben irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Ich sehe, wie sehr du dich anstrengst und ich sehe, wie dir das aber nicht gelingt. Und weißt du was, Zachäus, ich schenke dir heute das Größte, was man einem Menschen schenken kann. Ich sehe dich. Komm mal runter, ich gebe dir deine Würde zurück. Ich besuche dich heute bei dir zu Hause, obwohl das überhaupt nicht gesellschaftlich anerkannt ist. Da werden sich eine Menge aufregen, aber ich weiß, dass es dir gut tut. Ich weiß, dass dich das gesund machen wird. Ich weiß, dass dich das heilen wird. Und als Gesehener merkt er, muss sich gar nicht mehr an seine Geschäftspraktiken klammern, sondern wird freigebig, darf sich verschenken, als Gesehener andere sehen, andere ernst nehmen. Die Frau am Brunnen, in der Mittagshitze geht Jesus zu ihr. Nicht abends, wo die Waschweiber, die Bildzeitung und alle sitzen, sondern in der Mittagshitze. Und er führt ein zärtliches Vier-Augen-Gespräch. Und plötzlich darf die Frau sein, mit allem, was zu ihr dazugehört. Und was sein darf, darf immer auch gehen, darf gesund werden, darf heil werden. Die Ehebrecherin, bis zum Hals im Boden eingegraben. Muss ich mal vorstellen, dass das heutzutage auf dieser Welt auch noch praktiziert wird, unvorstellbar. Und sie weiß, ihre letzte Stündlein hat geschlagen, da gibt es keinen Weg mehr zurück. Und Jesus stellt sich vor diese Frau und er beschämt alle Menschen auf eine gesunde Art und Weise, die um die Frau herumstehen und schon mit Steinen in der Hand dastehen. Und er sagt, pass mal auf Leute, Spiel ist bekannt, geht ja auch gleich los. Eine Frage noch, pass auf, heute ein bisschen anders. Wenn einer von euch sein Leben komplett auf die Reihe kriegt, wenn einer ohne Sünde ist, wenn einer ganz sein Leben im Griff hat, der darf heute schmeißen. Kleine Regeländerung heute, aber sonst geht's gleich los. Seid ihr bereit? Und so. Und plötzlich fällt ein Stein nach dem nächsten auf den Boden. Und kein Mensch wirft diesen Stein. Und Jesus geht zu der Frau und sagt, wenn die dich nicht verurteilt haben, dann werde ich dich auch nicht verurteilen. Und dann sagt er, geh und sündige hinfort nicht mehr. Ah, das Wort Sünde, Leute. Komisches Wort. Ich habe deshalb vor 15 Jahren mich therapeutisch weitergebildet, weil ich glaube, wir Christen gehen manchmal so plump mit dem Thema Sünde um. Ja, dann machen wir was falsch und wenn wir es schaffen, das nicht mehr zu machen, dann wird es wieder gut und dann verbrennen wir auf christlichen Freizeiten am Silvesterabend unsere Sündenzettel und für manche ist das ein ganzer Ringordner und dann haben wir das verbrannt und dann halten wir durch und schaffen es dann doch als frommer Christ bis 2. Januar 14.30 Uhr oder so durchzuhalten. Wenn Jesus kommt und entschämt, geht es nicht darum, moralisch irgendwas nicht mehr zu machen. Und liebe Leute, ich glaube auch nicht, dass am Tag, unserem letzten Tag unseres Lebens, die Frage die sein wird, was hast du alles nicht gut gemacht im Leben? Sondern die Frage wird genauso heißen, was hast du alles nichts Gutes gemacht? Nicht nur die Frage, wo haben wir Schlechtes weggelassen, sondern die Frage auch, wo haben wir Gutes nicht gelebt? Wo haben wir es nicht verschenkt? Wo haben wir nicht geliebt? Wo waren wir nicht da? Wo haben wir nicht ein Licht in der Dunkelheit angezündet? Wo haben wir nicht Frieden gestiftet? Wo haben wir nicht Gefangene befreit? Und, was Jesus uns in unser Hausaufgabenheft geschrieben hat. Jesus kommt und er entschämt und er sagt, geh und dann sündige hinfort nicht mehr. Am Ende unserer Geschichte bei Zachäus heißt es, denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Auch der Begriff verloren ist ein großer Begriff. Und vielleicht müssen wir den nochmal anders schmecken, anders begreifen. Ich habe vor vielen Jahren mal eine Predigt gehört über das Thema verloren von einem Schwaben. Man muss dazu sagen, es war ein Schwabe. Und Sie werden gleich merken, warum es wichtig ist, dass man weiß, dass es ein Schwabe ist. Der hat gesagt, also passt mal auf, Leute, als Beispiel, mein Geldbeutel, jetzt wissen Sie auch, warum es wichtig ist, dass man weiß, dass es ein Schwabe war. So, mein Geldbeutel, der liegt immer auf meinem Nachttisch. Der Geldbeutel liegt immer auf meinem... Das ist der Ort, wo mein Geldbeutel hingehört, sagt er. Wenn mein Geldbeutel nicht an dem Nachttisch ist, dann ist er verloren. Dann ist er nicht an dem Platz, an dem er hingehört. Wir diskutieren über verloren und gerettet immer über jenseitige Themen. Aber ich glaube, es gibt auch ein Verlorensein in der Diesseitigkeit. Nämlich dann, wenn ein Mensch nicht an dem Ort ist, wo er hingehört. Wenn er sich weigert, seine Berufung zu leben. Wenn er sich versperrt dafür, das Herz, das uns Jesus vorgelebt hat, in dieser Welt zu leben. Gerade in diesen verrückten Zeiten, noch dringender als je. Manchmal haben wir das Bild von uns gar nicht. Manchmal haben wir auch gar nicht die Vorstellung, was wir geben können, zu was wir berufen werden. Ich habe in Gemeindezeiten, in den Seelsorgegesprächen, oft kamen Leute und haben gesagt, ich möchte mich mal darüber unterhalten, ich weiß nicht, was Gott mit meinem Leben vorhat, was meine Berufung ist in meinem Leben. Und ich hatte da in meinem Büro, hatte ich da drüben einen Schreibtisch und hier hatte ich einen Tisch und wir saßen uns da gegenüber und auf diesem Tisch lag immer irgendwas, ein Kalender, Autoschlüssel oder irgendwas. Und dann habe ich gesagt, wir spielen mal, als ob das Gott ist. Also Gott ist so groß, der hält es gerade aus. Ja. Und ich nehme halt das Handy und sage, das ist jetzt Gott und wir legen das mal an den Nachbartisch darüber. Ja, also Gott ist so groß, glaube ich, der hält es wirklich auch so. Und jetzt stelle ich Ihnen mal die Frage, was glauben Sie denn, was Ihr Auftrag in dieser Welt ist? Denn ich glaube, manchmal nehmen wir Gott als Entschuldigung. Manchmal nehmen wir Gott als Ausrede. Und wir sagen, natürlich, ich bin bereit, Gott, ich stehe in den Startlöchern, ich bin bereit, dir zu dienen. Muss mir nur noch sagen, was? Und am Ende des Lebens können wir vorweisen, also wir waren so und so viele Stunden online, haben auf den Blitz gewartet und den Donner und es kam nichts und der Postbote hat auch nichts gebracht. Nee, Gott hat ja nie zu mir gesprochen. Frankl sagt mal, wir haben natürlich unsere Sinnesorgane, schmecken, tasten, riechen, fühlen und so weiter und so fort. Und dann haben wir auch noch ein Sinnorgan. Und das Sinnorgan, sagt Frankl, ist unser Gewissen. Frankl spricht von Sinnanrufen, die kommen, die auf uns zukommen im Leben. Und der Mensch ist nicht derjenige, der Gott nach dem Sinn fragt, sondern wir Menschen, wir sind die Befragten und wir Menschen sind die, die Antwort zu geben haben. Und über unser Gewissen spricht Gott zu uns. Nicht moralisch im Sinne von, ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen, wenn du alles gut gemacht hast, dann kannst du gut schlafen. Nein, die Frage ist, wo lasse ich mich von Begegnungen des Lebens berühren? Und nicht nur die Frage, wo sind meine Begabungen, wo sind meine Schätze, wo sind meine Geschenke, die ich von Gott bekommen habe und wo kann ich damit dienen, sondern vielmehr die Frage auch zu stellen, wo sind meine Begrenzungen, wo sind meine Scherben, wo sind meine Verwundungen, wo sind meine Möglichkeiten, die mir Leben nicht gelingt und wo habe ich in diesen Momenten Gottes liebenvollen Blick erfahren. Und weil mir dieser Gott gnädig erfahren ist, gnädig begegnet ist, ist es mein Auftrag, ohne dass ich das als extra Einschreiben von Gott bekommen muss, das, wo ich geliebt wurde, wo ich entschämt wurde, wo mir Gott begegnet ist, wo mich Jesus bei der Hand genommen hat und gesagt hat, und trotzdem geht es weiter, das an Menschen weiterzugeben. Das ist unser Auftrag in dieser Welt. Manchmal können wir uns das nicht vorstellen. Bei uns in unserem Leben, manchmal können wir uns das auch nicht in anderen Leben vorstellen. Und da ist es schön, dass Gott weiterdenkt, dass Gott uns so liebt, nicht nur wie wir sind, sondern wie wir sein könnten im Sinne der Verwandlung und nicht des Veränderns. Ich mache einmal im Jahr mit unserem Sohn, der ist jetzt so 9,5, machen wir 2 Männerwochenende. Ja, so. Und dann geht es auf Tour. Letztes Jahr waren wir in Krakau bei Monster Trucks. Ja, so. Wäre die Mutter nicht mitgekommen. Und dieses Jahr hat es ihn nach Paris zu Frauen gezogen. Er wollte unbedingt die Mona Lisa sehen. Ja, so. Als wir geplant haben, war es aber auch klar, nicht nur die Mona Lisa, sondern Iron Man im Disneyland ist auch wichtig. Also wir haben da so eine Mischung hinbekommen und wir sind losgezogen. Und kurz bevor der Flieger ging, sind wir noch schnell, weil sonst hätten wir es nicht geschafft, haben wir gesagt, wir müssen noch den Eiffelturm anschauen. Und dann sind wir zum Eiffelturm gegangen und wie bei allen touristischen Geschichten ist es ja so, da gibt es dann irgendwelche Leute, die Sachen verkaufen, Bilder verkaufen und was weiß ich, was alles. Dann gibt es so Hütchenspiele, auch super interessant anzuschauen. Und wie an jedem touristischen Ort, es gibt Leute, da kann man so sein Porträt malen, haben Sie bestimmt schon gesehen, was ich, Bibione, Rom oder keine Ahnung, wo sie waren. Ja. Und da wird gemalt und wir kommen dorthin. Und dann ist der Maler da und der hat so seine Staffelei aufgebaut mit verschiedenen Bildern dran. Und da stehen zwei erwachsene Leute, vermutlich die Eltern, sehr wahrscheinlich die Eltern. Und man sieht vermutlich ein Mädchen, man sieht nämlich das Gesicht nicht von ihr. Ein Mädchen sitzt, vermutlich 6, 7 Jahre alt. Und der Maler malt diese, kennen Sie diese Schwarz-Weiß-Bilder, die dann so gemalt wurden. Und er malt und malt und man sieht, wie gesagt, aus unserer Perspektive haben wir das Gesicht des Mädchens nicht gesehen. Wir stellen uns dazu, schauen das an und man sieht nur, muss ein Mädchen sein, denn über die Schultern gehen lange wallende blonde Haare. Und dann gucke ich zu den Eltern rüber. Wir standen nur mit den Eltern da und plötzlich fängt die Mutter zu weinen an. Und trotzdem haben wir aus diesen weinenden Augen glückliche Augen irgendwie geblendet. Es war eine ganz komische Konstellation. Und dann gehe ich ein Stück zur Seite und schaue mir das Gesicht des Mädchens an. Und plötzlich sieht man, dass sie zwar auf den Schultern wallende blonde Haare hat, aber auf dem Kopf eine Glatze. Die muss irgendeine Hautkrankheit gehabt haben. Das war alles ganz vernarbt und alles hat ganz ungesund ausgesehen. Der Maler was hat der gemacht? Der hat die schönste Frisur gemalt. Der Unterschied zwischen Veränderung und Verwandlung. Wenn ich mich in Gottes Liebe, in Gottes liebevolles Licht stelle, dann darf ich mich mit so einem gnädigen Blick anschauen lassen, wie ich sein könnte, wie mich Gott gedacht hat, was in mir steckt, was Gott sieht in mir, wo er gesagt hat, ey, ich weiß noch, was ich für Geschenke in dich hineingelebt habe. Und ich traue dir auch zu, dass du mit deinen Krisen, deinen Scherben, deinen Verletzungen, allem, was auf deinem Weg liegt, umgehen kannst. Verrückt? Dein Bild von Gott hat mehr mit dir zu tun als mit Gott selbst. Verrückt? Gott will dir persönlich begegnen und dazu musst du erstmal wissen, was du eigentlich willst. Dass Gott dir persönlich begegnen kann. Und verrückt, Jesus entschämt. Und weil uns Jesus entschämt und in diese Welt gekommen ist, Mensch geworden ist, dürfen wir Menschen werden. Mehr müssen wir nicht werden, wir müssen keine Götter werden. Wir dürfen Mensch werden. Und als Menschen, als von Gott geliebte Menschen unseren Auftrag in dieser Welt wahrnehmen. Und wenn wir diese verrückten Zeiten anschauen, dann ist es seltenst so nötiger geworden, dass es Menschen braucht, die losgehen und ein Licht der Liebe anzünden, ein Licht des Friedens anzünden. Nicht nur den Mund aufmachen und sich Meinungen hinausposaunen, sondern losgehen und lieben. Herzenstüren öffnen, Türen öffnen, sich mit Menschen in die Grube setzen, zuhören, da zu sein. Das ist unser Auftrag in dieser Welt. Amen. Lebendiger Gott, wir wollen dich bitten, dass du uns heute Morgen jedem Einzelnen persönlich begegnest. Danke, dass du unsere Geschichte kennst, dass du unseren Weg kennst, den Weg bis hierher und dass du jede einzelne Lebensgeschichte hier kennst. Du kennst jeden einzelnen Moment, Momente, die verletzt haben, Momente voller Angst, Momente, in denen wir Leben gefeiert haben, Leben zelebriert haben, wo uns Leben gelungen ist. Und in all dem, was uns ausmacht, was unser Leben ausmacht, all dem, was uns ausmacht, bist du da und liebst uns. Danke, dass wir keine Olympiade veranstalten müssen, um dir zu gefallen, sondern dass du uns liebst und dass wir uns so mit deiner Liebe verwandeln lassen dürfen, gestalten dürfen in dieser Welt, uns rufen lassen dürfen in dieser Welt. Dafür bitten wir dich und geh du mit uns mit, wenn wir das versuchen, in unserem Alltag durchzubuchstabieren. Schenk du uns da immer wieder deinen guten Geist, der uns erfrischt, der uns erneuert, der uns nicht in Altem hängen lässt, vielleicht in alten Enttäuschungen, in alten Momenten, sondern der uns immer wieder tröstet und uns als getröstete Menschen zu Tröstern werden lässt. Amen.